Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und wir sprechen heute über zwei spannende Aspekte oder gesellschaftliche Fragen. Einmal geht es um die Frage, warum jüdische Frauen besseren Sex haben, und einmal geht es ums Streiten. Und wenn ihr jetzt denkt, das passt alles nicht zusammen, da hört mal besser gut zu, denn warum wir vielleicht eine bessere oder eine spielerische Streitkultur haben sollten und warum es wichtig ist, dass Frauen guten Sex haben, das beides hängt mit dem Jüdischsein zusammen. Und ich freue mich sehr über jene Frau, die mich auf diese Themen in der Form aufmerksam gemacht hat, mit ihrem aktuellen Buch von Judenlernen. Sie ist heute bei mir zu Gast, schon zum zweiten Mal übrigens. Und ich freue mich sehr, dass sie Zeit hat. Herzlich willkommen, Mirna Funk.
Dankeschön für die Einladung.
Mirna, du bist Autorin, Journalistin, du bist aber auch eben eine jüdische Frau und hast dich in den ersten Wochen des Terrorangriffs der Hamas auf Israel auch sehr stark in diese Berichterstattung involviert über deine Social-Media-Kanäle. Daher möchte ich ein bisschen später, aber dennoch mit dir ein paar dieser Narrative vielleicht nochmal besprechen, die mich als Frau und Feministin interessieren. Dazu aber tatsächlich ein bisschen später, denn ich möchte tatsächlich zu diesen Themen kommen, die mich als Frau, die jetzt mit dem Judentum nicht sehr verbunden ist, und ich kenne auch nicht vieles davon, aber es hat mich sehr gepackt. Es geht um das Thema Sex. Und wenn es dir nichts ausmacht, dann würde ich dich einladen, ein bisschen einen Kaltstart zu machen und dich direkt zu fragen, was können wir denn vom Judentum lernen, wenn es um Sex oder präziser um den Sex von Frauen geht?
Also ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die total relevant sind und die sich auch ganz klar vom Christentum unterscheiden. Das erste ist, dass im Judentum Sex überhaupt nichts Verwerfliches oder Schmutziges oder Komisches oder Doofes ist, sondern etwas total Normales, Natürliches und sogar Gewolltes. Es gibt die Mitzwa, also eine Mitzwa ist eine Art Recht, Gesetz, Gebot, auch Sex zu haben an Schabbat und diesen Sex auch auf jede Art und Weise miteinander auszuleben. Also es gibt auch keine Begrenzung, was getan werden darf und was nicht getan werden darf. Es geht einzig und allein darum, dass diese beiden Personen, die miteinander Sex haben, sich bei dieser körperlichen Kommunikation erkennen, anerkennen, sehen, miteinander kommunizieren und glücklich machen und vor allem befriedigen. Und da kommt jetzt der zweite Aspekt, der auch sehr speziell sich in den jüdischen Schriften finden lässt. Und das ist das Gebot, eine Frau zu befriedigen. Diese Mitzwa haben Männer, also Männer sind angehalten, die Frau zum Orgasmus zu bringen. Und gleichzeitig haben Frauen ein Recht auf Sex. Also das ist sogar ein bisschen anders als hier. Hier gibt es ja in der Ehe immer noch, ich glaube, Frauen wollen das schon lange irgendwie stürzen, ne? Also diese, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, aber das ist irgendwie, in der Ehe hat man
Die Ehe zu vollziehen. Ne? So.
Genau. Ja. Und auch im Judentum hat man in der Ehe abzuliefern, allerdings der Mann. Also die Scheidung kann vom Mann nicht eingereicht werden, wenn die Frau nicht mehr will, aber die Frau kann die Scheidung einreichen, wenn der Mann mit ihr nicht mehr schläft.
Mhm. Ja, das ist schon sehr speziell, fand ich jetzt auch beim Lesen deines Buches, dass das so in diesen Mitzwas, eben in diesen Geboten, auch die Befriedigung der Frau so eine Rolle spielt. Das hat mich fast ein bisschen, ich bin ja Katholikin sogar noch, also ich bin ja beschämbar in vielen Momenten meines Lebens. Also es hat mich wirklich ein bisschen stutzig gemacht, aber vielleicht kannst du das irgendwie so ins normale Leben übertragen. Was bedeutet denn so ein religiöses Gebot dann tatsächlich für das Zusammensein von Mann und Frau in Beziehungen oder in Ehen oder jedenfalls eben in Beziehungen?
Also dieses Gebot gibt es schon wirklich sehr lange. Und wenn man mit jüdischen Männern zu tun hat, dann wissen die auch davon. Und man kann das auch relativ unkompliziert einfordern und sich lauthals beschweren, wenn dieses Gebot nicht erfüllt wurde.
Ja, das ist echt spannend. Mirna, wenn wir schon beim Thema sind, dann möchte ich gerne noch eine zweite Geschichte, die auch mir christlich sozialisierten Menschen jetzt irgendwie ein bisschen neu war. Also quasi, wenn wir jetzt bei Adam und Eva anfangen, dann ist das jetzt nicht als Sprichwort gemeint, sondern tatsächlich geht es in der Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies. Im Judentum wird eine andere Story erzählt als jetzt im Christentum. Und das Thema Sündenfall, wie wir das gelernt haben, wie das jetzt auch noch heute Kinder in der Schule lernen, wenn sie eben in den christlichen Unterricht gehen oder zumindest in den katholischen, dann kriegen sie eine relativ genaue Geschichte. Da hat Eva auch ein bisschen Schuld. Und wie wird die Geschichte denn im Judentum erzählt?
Also im Judentum ist die Genesis ist das nicht der Sündenfall. Also es wird auch nicht als, es gibt einfach keinen Sündenfall, sondern die Genesis wird als erster Moment der freien Wahl interpretiert. Das heißt, der Baum der Erkenntnis war die Möglichkeit der freien Wahl, die Gott Adam und Eva überhaupt offeriert hat, und die Entscheidung von Eva, diese freie Wahl wirklich auch anzunehmen, also nicht nur offeriert zu bekommen, sondern sich für die freie Wahl zu entscheiden, nämlich das Gesetz zu brechen, gilt als erster Augenblick der freien Wahl. Genau.
Also es ist eigentlich eine andere Geschichte in dem Sinn, es ist jetzt nicht diese, wir hatten mal das Paradies für euch vorgesehen, aber ihr habt euch nicht richtig verhalten, deswegen seid ihr jetzt vertrieben und müsst deswegen Qualen leiden und unter Schmerzen Kinder gebären, sondern wir haben euch dann, oder keine Ahnung, ich sage jetzt wir, aber es ist Gott gemeint, ja. Gott hat euch diesen Baum hingestellt in der Absicht, euch dazu zu verhalten.
Mhm. Ja, hätte er gewollt, dass man für immer im Paradies bleibt, hätte er niemals diesen Baum der Erkenntnis hinstellen müssen. Ne?
Ja, das ist spannend, was du sagst zum Thema Freiheit und auch Selbstbestimmung. Mhm. Ich möchte gern mit dir auf eine Sache kommen, die ich mit dir sehr stark verbinde. Du bist Feministin, aber du bist auch eine streitbare Feministin. Nicht alle Feministinnen im deutschsprachigen Raum sind so mit dir einverstanden, was du alles findest. Also ich kann mich noch erinnern, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du irgendwie ganz stark auch verteidigt, dass so Emanzipation und Teilzeit, dass das nicht zusammengeht. Da ging es um dein vorheriges Buch, Who Cares? Und ich habe einen Begriff gelesen, jetzt in deinem jetzigen Buch, der mich überrascht hat. Und vielleicht magst du was dazu sagen. Also was ich oft höre, ist Toxic Masculinity, also diese giftige Männlichkeit, die Gewalt ins Leben bringt und für Frauen schwer erträglich ist. Aber du hast auch einen Begriff da, der Toxic Femininity heißt. Und das, vielleicht magst du was dazu sagen, in welcher Einordnung du diese beiden giftigen Momente im Leben von Mann und Frau denn so siehst.
Ja, also das erscheint in dem Kapitel Eschetrail, und Eschetrail kann mit das Lob der, also die tapfere Frau übersetzt werden, und das ist ein Gebet, ein Lied, ein Poem, was der Mann an Schabbat, so immer am Freitagabend zum Schabbat-Dinner rezitiert, und in diesem Gedicht wird der sogenannten Eschetrail, also der tapferen Frau, gehuldigt. Und diese tapfere Frau wird mit sehr viel unterschiedlichen Charaktereigenschaften beschrieben. Und diese Charaktereigenschaften sind viel komplexer, als wir gemeinhin eine Frau beschreiben würden. Also diese Frau backt und macht auch Haushalt und kümmert sich um die Kinder, aber sie hat ihr eigenes Geschäft, sie ist schlau, sie ist stark, sie ist mutig, und das heißt, ihr werden auch sozusagen männlich konnotierte Eigenschaften zugeschrieben. Und an diesem Gedicht, was eben auch viele tausend Jahre alt ist und was im Judentum eben freitags aufgesagt wird, merkt man, dass ein Mensch, ob das eine Frau oder ein Mann ist, komplexe Eigenschaften hat. Und dazu gehört, dass man eben gerne häuslich ist, aber dass man auch gerne in der Welt ist, ne? Also dass man mit diesen Komplementäreigenschaften vielleicht, dass wir die alle haben. Und wenn man von Toxic Masculinity spricht, dann sind das im Allgemeinen hin eben auch Männer, die ihre weiblich konnotierten, möchte ich jetzt mit Absicht sagen, weil wir haben das ja als weiblich und als männlich irgendwie bestimmt, ja? Also weiblich und männlich konnotiert und eben nicht weiblich und männlich. Und diese Männer, die haben zum Beispiel eben ihre weiblich konnotierten Eigenschaften nicht gesund integriert, haben Angst vor ihnen, trauen sich nicht, die auszuleben aus Scham oder was auch immer. Und die Toxic Femininity, die hat ihre männlich konnotierten Eigenschaften nicht gesund integriert. Das heißt, die ist davon überzeugt, dass eine gute Frau bedeutet, sich ausschließlich auf das Haus zu konzentrieren und auf die Kindererziehung, und dabei versäumt sie, sich als unabhängiges menschliches Wesen auch in der Welt zu zeigen und diese Welt auch aktiv zu verändern. Das ist ja was ganz Wichtiges auch im Judentum, und das gilt für jeden, für Männer wie für Frauen, also in der Welt tätig zu sein und sie auch zu einem besseren Ort zu machen. Und nur dieser Rückzug ins Haus der Frau und der Ausbruch des Mannes in die Welt, das sind eigentlich jeweils beides toxische Verhaltensweisen.
Aber das musst du mir jetzt für die Frau nochmal erklären, weil das toxisch-männliche, das hat zumindest in meiner Interpretation auch immer so dieses herrschende, unterdrückende oder eben auch gewalttätige ein bisschen mit sich. Was wäre denn das Toxische dann sozusagen in der weiblichen Form? Wie macht sich das bemerkbar?
Also ich würde sagen, es macht sich darin bemerkbar, dass sie ganz auf jemand anders bezogen ist, ob das jetzt die Kinder sind oder der Mann, und dass sie eben in diesem Häuslichen glaubt, aufgehen zu müssen oder sich eben nur dort zu verhalten, oder ihre einzige Rolle darin besteht, Mutter und Hausfrau zu sein. Und ich glaube, dass gerade zum Beispiel Kinder dann mit so einer Mutter, die wirklich glaubt, dass das richtige Leben ist, ausschließlich in diesem Zuhause zu sein, bestimmt mit toxischen Eigenschaften konfrontiert werden, nämlich die vermeintliche Erfüllung für diese Frau sein zu müssen und oftmals ja auch selbst nicht in die Welt entlassen zu werden, weil eben diese Erfüllung ja auch nicht verschwinden darf, ja, sonst gibt es gar keine Erfüllung mehr.
Also dass man Kindern dann, wie soll man sagen, ein bisschen die Verantwortung für diese erwachsene Person gibt und Kinder ja von ihrem Status her bis zur Pubertät und wahrscheinlich auch darüber hinaus eigentlich ja noch nie richtig so auf Augenhöhe sein können, weil sie ja abhängig sind. Das meinst du damit, dass die das dann quasi kompensieren müssen, was Frauen als ihre Erfüllung definieren?
Genau, ja.
Mina, du erfährst viel Anfeindung. Ich verstehe das auch bis zum gewissen Teil, weil wenn man Frau ist in dieser Welt, auch wenn ich jetzt diese Gebote, dieses Lob an die Frau gehört habe, dann habe ich so Reflexe in mir, die sagt, ja okay, dann soll man es halt alles sein. Also man soll in die Welt gehen, man soll dort gestalten, aber man sollte halt das alles, was sozusagen um das Zuhause und um die Kinder und so weiter, das sollte man halt auch noch machen. Und da habe ich schon wieder ganz viel Kehrarbeit in meinem Kopf. Aber was ich in deinem Buch gelesen habe und was ich natürlich schon spannend finde, ist, du sagst über das Beschweren und dieses Jammern und so, dass das halt irgendwie das Einfachste ist. Also das kann irgendwie jeder. Und ich möchte gern was zitieren von dir, was ich dort gelesen habe. Du schreibst da, wir brauchen keine Quoten, wir brauchen Frauen, die den steinigen Weg des Hocharbeitens gegangen sind, um in ihrer erlangten Führungsposition weitere Frauen einzustellen. Und ich würde dir theoretisch natürlich gerne komplett zustimmen, aber meine Erfahrung aus 25 Jahren Erwerbsarbeit und sozusagen Care-Arbeit sagt mir, ich glaube, es ist ein naiver Gedanke zu glauben, dass das tatsächlich entgegen struktureller Themen einfach machbar ist. Vielleicht magst du ein Plädoyer für deine Position halten.
Also erst muss ich auf das einen Aspekt eingehen, den du genannt hast, dass bei dem Loblied ja auf alle, also sie muss jetzt angeblich alles sein, aber wenn du das Buch gelesen hast, dann wirst du wissen, dass dort drin steht, dass auch der Mann alles sein soll. und dass der Mann sich genauso wie sie um den Haushalt, die Kinder und die Erfüllung in der Welt, also damit beschäftigen muss, ne? Also das ist jetzt
also
nicht
ist
so,
einfach
dass
ein 50-50. Also wenn ich es jetzt, Entschuldigung, ich will es nicht bagatellisieren, aber ist es eine gleichwertige Aufteilung? Ich habe das tatsächlich mit dem Mann so nicht gelesen oder ich habe es mir nicht so gemerkt, kann auch sein.
Ah, dann hast du es nicht, weil es geht, das sage ich ganz klar, das sage ich auf mehreren Seiten, dass es nicht um Smash the Patriarchy geht, sondern eigentlich geht es um das Loblied auf den Mann und dieser Mann kocht und backt und wie die Frau und ist tapfer und mutig und kümmert sich um die Geschäfte. Also sie sind sozusagen beide identisch in ihrer Komplexhaft. Und das ist, genau darum geht es in diesem gesamten Kapitel. Nicht darum, dass alles die Frau machen muss und der Mann irgendwie nur draußen tätig ist. Im Gegenteil. Das ist auch überhaupt nicht mein Feminismus, war es auch nie. Ich habe immer davon gesprochen, dass beide zusammen, und ich bin ja, wie die meisten ja auch wissen, nicht mal zu zweit. Ich bin alleine. Also ich kann mich überhaupt nicht mit solchen Fragen wie wer macht die Care-Arbeit beschäftigen, weil das ist, liegt bei mir, genauso wie die Miete zu zahlen und genug Geld zu verdienen, damit mein Kind einen Pullover hat im Winter. Also das ist erstmal das Erste, aber es war immer, auch in dem Feminismus, den ich vertrete, ging es mir immer darum, dass beide gleich viel im Haushalt, in der Familie, in der Wohnung tun, wie sie es im Außen tun. Und dass das überhaupt erst zu einem glücklichen Leben miteinander, aber auch als Einzelindividuum führen kann. Die zweite Sache, dass du sagst, deine Erfahrungen in 25 Jahren Erwerbsarbeit haben dir gezeigt, dass du nicht dazu in der Lage bist, in einer Führungsposition andere Frauen einzustellen, oder?
Nein, haben mir nur gezeigt, dass es ohne Quote deutlich schwieriger ist, Strukturen zu verändern. Also ja, es gibt schon immer wieder mal dann diese eine Frau, die dann halt vielleicht nicht so viel Care-Arbeit hat oder die da irgendwie mehr Power drauf hat. Oder es gibt dann immer diese eine Frau, die das tatsächlich gut löst, auch mit ihrem Partner, damit sich das halt irgendwie ausgeht. Das ist nicht Mainstream, sondern das sind irgendwie Ausreißer. Deswegen bin ich
aber das ist eine individuelle Entscheidung, ob ich nicht in der Lage bin, mit meinem Partner das Leben 50-50 zu teilen oder ob ich mir einen Partner ausgesucht habe, der sich weigert, mein Kind vom Kindergarten abzuholen. Also das ist ja eine individuelle Entscheidung.
Ja, also das würde ich nicht 100% unterschreiben, weil es war jetzt gerade wieder Equal Pay Day und wenn man sich so die Unterschiede anschaut, wie sich Gehaltsbiografien von Frauen entwickeln, dann ist halt ein Kind immer wirklich ein Killer sozusagen für das, was du verdienst, jetzt über alle Branchen gerechnet. Tatsächlich interessanterweise, je weiter gebildet, desto höher und größer wird der Gap. Aber ich glaube eben nicht, dass es so individuell für möglichst viele Menschen und damit auch Frauen lösbar ist. Deswegen wäre ich immer total für Quote und du sagst, wir brauchen das jetzt nicht. Und
also ich komme ja aus der ehemaligen DDR und es hat keine Quote gebraucht, um Frauen in Führungspositionen dort zu haben oder Frauen, die Bagger gefahren sind oder irgendwelche anderen eher oder Physikerin geworden sind. Und also wir haben das größte Problem, was wir in Deutschland haben, ist die fehlende Erwerbstätigkeit von Frauen und die fehlende Vollerwerbstätigkeit von Frauen. Das sind nämlich nur 30%, die Vollzeit tätig sind. Und wenn nur 30% der Frauen Vollzeit tätig sind, dann ist das ein großes Problem. Und das ist aber, und wenn ich mich quasi in die Erwerbslosigkeit oder in die Teilzeiterwerbstätigkeit katapultieren lasse und mich dahin verabschiede als Frau, dann ist das eine individuelle Entscheidung gewesen. Das muss aber keine Frau tun. Und man muss auch nicht, also das Gehalt muss auch nicht einbrechen. Natürlich bricht es ein, wenn ich irgendwie entscheide, plötzlich 3 Jahre zu Hause zu bleiben, weil ich glaube, mein Kind dürfte nicht in den Kindergarten gehen, weil ich sonst eine Rabenmutter bin und ich nach den 3 Jahren dann nochmal, bis mein Kind 10 Jahre alt ist, um 12 Uhr nach Hause komme, um ihm Mittagessen zu kochen, weil ich finde, es darf nicht in den Hort gehen. Aber das sind auch alles individuelle Entscheidungen, die man an der Stelle trifft.
Ja, wir sind an der Stelle vielleicht nicht einer Meinung, aber eigentlich ist es vielleicht auch ganz schön. Es bringt mich nämlich zu einem zweiten Thema, mit dem ich mit dir drüber sprechen wollte, nämlich ums Streiten geht's. Wobei ich finde, wir haben jetzt noch nicht gestritten. Also da müssten wir dem Thema eine ganze Folge widmen. Aber es geht ums Streiten. Aber auch da kann man, so entnehme ich deinem Buch, von Juden lernen. Vielleicht, also ich ziehe es mal so auf, es geht ja beim Diskurs, der sozusagen ein Streit wird, immer auch ein bisschen um diese Widersprüchlichkeiten und um Differenzen erstmal klar zu machen. Und ich mache es so wie beim Sex. Warum denkst du oder ist deine Erfahrung oder vielleicht auch gibt es auch da ein Gebot, dass Juden und Jüdinnen besser oder zumindest anders miteinander streiten?
Also es gibt insgesamt 300 verschriftlichte Streits zwischen zwei jüdischen Denkrichtungen, dem Haus von Hillel und dem Haus von Schamai. Das ist ein festgeschriebenes Streitpaar in den jüdischen Schriften, was eben immer wieder auftaucht. Und Hillel und Schamai ist eher so der strengere Konservative. Heute würde man das allgemein hin mit sozusagen eher konservativ rechts, ja, aber damit meine ich jetzt nicht Rechts-Nazi, sondern einfach eher so, ne, konservativ reaktionärer. Und Hillel ist eher irgendwie so ein fun-loving progressive liberal. Und diese beiden sind eben ständig in Auseinandersetzungen zu jüdischen Geboten und sehen das immer konträr. Aber dieser Streit wird in den Schriften von Gott nie gelöst. Und Gott will auch nicht, dass irgendeiner der beiden als Gewinner herauskommt oder im Recht ist, sondern es geht um des Himmels Willen. Dieser Streit findet um des Himmels Willen statt, nämlich weil durch den Diskurs dieser beiden gegensätzlichen Positionen es möglich ist, eine Wahrheit zu finden und gleichzeitig aber auch ist dieser Streit, hat er eine Funktion an sich. Nicht das Ergebnis des Streits, sondern der Streit als solcher hat eine Funktion. Und die hat auch was mit der eigenen Weiterentwicklung zu tun. Denn wenn ich in der Lage bin, beim dem anderen mit den Aspekten, wo ich nicht einhergehe und den ich nicht irgendwie, die ich so nicht sehe, aber da zuhören zu können und so. Und man merkt ja auch, dass wenn zwei Menschen miteinander, also wenn ich in einem Streit mit jemandem bin oder in einer Debatte, dann merkt man ja auch, was da im Kopf passiert. Das ist ja auch Denksport, wenn man so will, ja. Und es gibt einen sehr lustigen jüdischen Witz auch dazu. Und zwar kommt eine Art Rettungsteam, landet an so einer Insel und da ist ein jüdischer Schiffbrüchiger, einsam schon seit vielen Jahren und die fragen ihn, was hast du da hingesetzt, warum, da gibt's ja zwei Synagogen, du bist doch nur alleine. Und dann sagt er, in die eine Synagoge gehe ich und in die andere würde ich niemals einen Fuß setzen. Und das bedeutet, dass das Gegenteil dessen, an das, woran er glaubt, findet aber trotzdem auf seiner Insel statt und muss existieren.
Also er hat die beiden Synagogen gebaut.
Genau, hat die beiden Synagogen gebaut.
Ja, das ist interessant. Ich habe oft den Eindruck, dass es so eine gefühlte Polarisierung gibt. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob die wirklich so da ist, gesellschaftlich. Mhm. Aber zumindest gibt es ein paar so Reizwörter, die ganz viel Emotionen auslösen. Gendern gehört da auch dazu, aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Ich habe gelesen bei dir im Buch, dass das Aushalten der eigenen Fehlbarkeit und auch die Fehlbarkeit des anderen, dass diese Ambiguitätstoleranz heißt, dass wir damit klarkommen, dass wir unsicher sind und dass wir nicht eindeutig sind. Und
dass wir gut und böse sind vor allem, ja. Dass wir gute und schlechte Eigenschaften haben, ein jeder.
Ja, genau. Ja, also bitte, du bist eher am Wort. Mich würde es nur interessieren, weil das finde ich sehr, sehr spannend, den Moment dorthin kommen zu wollen, dass man in dieses Spielerische kommt, in diesen Austausch, dass man Denksport, wie du vorher gesagt hast, also dass man sich da ein bisschen weiterentwickelt, ohne unbedingt dieses Recht haben zu müssen. Wie geht man denn das an?
Also ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die total wichtig sind beim spaßvollen Streit. Und das Erste ist, dass man die Meinung des anderen nicht als persönlichen Angriff empfindet. Also was ich denke, hat mit dir nichts zu tun. Was du denkst, hat mit mir auch nichts zu tun. Ne? Also meine gegenteilige Meinung ist nicht ein Angriff oder ein Affront gegen den anderen. So, das ist schon mal das Erste. Also so don't take it, this shit all so personal. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist das aller Wichtigste erstmal. Und das Zweite ist, dass man sich auch trauen muss. Man muss auch sich trauen, auch anderer Meinung zu sein. Also ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die sind so konfliktscheu, dass sie ganz große Sorge haben, für eine andere Position plötzlich abgelehnt zu werden oder nicht mehr lieb gehabt zu werden. Oder also das ist auch etwas, was man dringend ablegen muss.
Aber denkst du, dass gerade der Aspekt, dass der möglicherweise in den letzten Jahren, und ich spreche jetzt da wirklich explizit Social Media an, das ja so oft dieses mag mich oder mag mich nicht, also na mag mich oder hasse mich, also ja. Das ist ja so programmiert, diese Dinger sind ja so gebaut, dass sie entweder mir das Dopamin geben, weil mich jemand liked, oder die Aggression geben und dann aber die ganze Breite. Aber denkst du, dass das sozusagen sich zu trauen, anderer Meinung zu sein, könnte ich mir vorstellen, ist heute schwerer als vor 15 Jahren, weil die Räume andere sind.
Ja, ich muss sagen, dass ich bin ja keine Kulturpessimistin. Ich gebe auch ungern jetzt Social Media die Schuld für irgendwas. Ich bin ja eine radikale Individualistin sozusagen und glaube ganz stark daran, dass was der Mensch baut, ist der Mensch. Was der Mensch kreiert, ist der Mensch. Ja? Welche Tools er entwickelt, ist eine Entscheidung des Menschen. Welche Regierungen an der Macht sind Entscheidungen von Menschen. Das sind nicht irgendwelche Entitäten, die von irgendwelchen Außerirdischen oder so geleitet werden. Auch wenn Leute sich ja dann so verschwörungsmäßig irgendwie in sowas rein katapultieren. Also was wir auf dieser Welt erleben, sind wir. Und auch, was wir auf Social Media erleben, sind wir. Social Media ist einfach vielleicht ein Vergrößerungsglas dessen, was den Menschen im tiefsten Kern ausmacht, nämlich gemocht zu werden und gleichzeitig sich abgrenzen zu wollen von anderen und über Gruppen einen Feind zu finden, um sich moralisch besser zu finden. Aber das gab's schon immer, also das ist Kernidentität des Menschseins.
Ja, aber vielleicht können wir uns darauf einigen, dass Social-Media-Debatten vielleicht ein schwieriger Übungsraum für diese Ambiguitätstoleranz und dieses Spaß haben am Streit, einfach aufgrund der Bauweise.
Auf jeden Fall. Also das beschreibe ich ja auch im Buch, dass das im Internet eher ein Monologisieren aneinander ist und durch die ja auch, also es ist ja, sind ja keine echten Menschen, also keiner ist das echte Individuum im Netz. Wir sind Bilder und Sprache in dem Moment, aber die Komplexität, die wir alle mitbringen, jeder Einzelne mitbringt, die findet natürlich auf Instagram oder X oder TikTok oder wherever nicht statt und kann auch nicht stattfinden. Unsere Avatare kämpfen gegeneinander.
Ja, aber du hast schon was gesagt, dass du irgendwie, was der Mensch baut, ist der Mensch. Und da habe ich auch einen spannenden Aspekt gefunden, den man vielleicht auch vom Judentum lernen kann. Zumindest kann man sich den Gedanken mal hernehmen, nämlich, dass es ganz stark um Selbstverantwortung geht. Das hatten wir schon jetzt vorher im Paradies, aber auch darum, eben nicht auf das Gute zu warten, sondern selbst irgendwie in die Welt zu bringen. Und ich fand das einen sehr schönen Begriff, auch diese Verbesserung der Welt. Das klang oder klingt für mich auch sehr, sehr schön und reizvoll. Aber es klingt auch natürlich ein bisschen nach einer Utopie, das sozusagen das Gute in die Welt zu bringen. Nicht, dass ich komplett hoffnungslos bin, aber vielleicht kannst du das auch ein bisschen umreißen, was damit gemeint ist, um meine Neugier zu stoppen.
Ja, also weil es ist eher anti-utopisch. Also ich finde Utopien auch nicht so richtig. Also ich kann mit Utopien gar nichts anfangen. Und im Judentum geht es auch nicht wirklich um Utopie. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen geht es im Judentum viel mehr ums Diesseits als ums Jenseits. Also es gibt keine große Beziehung zu dem, was danach passiert, sondern einen sehr großen Auftrag von dem jüdischen Gott Hashem, im Diesseits zu wirken. Und das Interessante ist, dass im Judentum im Gegensatz zum Christentum der Messias ja noch nicht erschienen ist. Und dieser Messias, im Hebräischen heißt es ja Mashiach, bedeutet der Gesalbte. Und der Gesalbte war früher immer ein König. Das bedeutet, der Messias im Judentum, auf den die Juden immer noch warten, ja, ohne eigentlich daran zu glauben, dass er kommt, aber auf den sie irgendwie warten, diese Person ist eine reale Person. Also das ist nicht irgendein Geist oder irgendeine Gestalt, die nochmal wiedergeboren wird oder sowas, ja, sondern eine reale Person. Deswegen gibt es eine Art messianisches Potenzial in jedem Einzelnen. Das heißt, bin ich der Mashiach, ja, und verändere die Welt zum Besseren und bringe die Erlösung. Und das ist, glaube ich, etwas, was eben auch sich radikal vom Christentum unterscheidet, dieser Ansatz.
Ja, ich muss was ganz Blödes nachfragen. Bin ja auch keine Theologin, aber dass Jesus Christus Jude war, das stört diese, das ist da sozusagen, das findet da keinen Niederschlag, oder?
Jesus interessiert Juden überhaupt nicht.
Okay.
Wir haben mit Jesus taucht nirgendwo auf, in keiner Schrift. Jesus ist völlig irrelevant für uns.
Ach ja, spannend.
Ja, er hat überhaupt keinen. Es gibt so lustige Sekten, Jews for Jesus heißen die. Das nennt sich, glaube ich, auch Messian. Also ich glaube, das sind messianische Juden, die glauben irgendwie an Jesus. Aber das ist halt eine Sekte, ne? Also das ist jetzt nicht, das hat jetzt nicht wirklich was mit dem Judentum zu tun. Aber nee, also Jesus hat keinerlei, taucht nirgendwo auf, hat keine Funktion. Über den wird nicht gesprochen, an den wird nicht gedacht. Den nimmt man, glaube ich, eher wie irgendjemanden, der da ausgeschert ist und so sein eigenes Ding gemacht hat.
Ja, dazu gibt es ja viele Theorien, dass es ja viele dieser Wanderprediger gab und Jesus war halt einer davon. Aber das ist sozusagen, also in der katholischen Lehre natürlich oder in der christlichen insgesamt hat das natürlich schon eine Bedeutung. Aber ist trotzdem spannend, danke. Und sorry, dass ich so banale Fragen stelle, aber so ist es halt. Ja. Lass uns abschließend noch bitte auf die aktuelle Lage beziehungsweise die Lage Israels seit dem 7. Oktober letzten Jahres kommen. Seit quasi 5 Monaten herrscht Krieg, ausgelöst durch den Terroranschlag der Hamas auf Israel. Jetzt muss ich mich schon wieder outen, aber ich bin auch keine außenpolitische Expertin, aber ich sehe da sehr viel Leid und sehr wenig Hoffnung. Und ich weiß, du warst kürzlich erst für längere Zeit in Israel, in Tel Aviv, und du hast viele Freunde und viele Kontakte. Und vielleicht kannst du so ein Gefühl mal geben, wie dieser Kriegszustand in Israel sich überhaupt manifestiert.
Also Israel und auch die israelische Gesellschaft befindet sich im Krieg. Da finden viele Aspekte statt. Es gibt ja aktuell 2 Kriegsschauplätze. Ich glaube, das ist auch den wenigsten bewusst. Der erste Kriegsschauplatz ist Gaza, der zweite ist die libanesische Grenze. Das heißt, zwischen der Hezbollah und Israel fliegen ununterbrochen Raketen. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, diese News überhaupt in die deutschsprachige Presse schaffen. Aber der gesamte Norden Israels ist evakuiert. Also die Menschen, die an der libanesischen Grenze wohnen, sind evakuiert und leben in Hotels. Und genauso wie ja auch die gesamte Gegend um Gaza herum komplett evakuiert ist. Also ich glaube, es sind 200.000 Menschen, die aktuell displaced sind innerhalb in Israel, die nicht in ihren Häusern oder Wohnungen leben oder deren Häuser und Wohnungen zerstört wurden, die in Hotels untergebracht sind, einmal im Süden und eben einmal zum Beispiel und dann auch in Tel Aviv. Dass das das Erste, was zu so einem ongoing Kriegszustandsgefühl führt. Das Zweite ist, dass natürlich 400.000 Reservisten von 7 Millionen Menschen aktuell in der Armee sind. Also ganz viele Väter sind nicht bei ihren Familien, und sondern kämpfen entweder an der libanesischen Grenze oder an der Grenze zu Gaza oder sind in Gaza. Das heißt, auch die Wirtschaft ist davon natürlich betroffen, weil was die Leute immer nicht verstehen, ist, die israelische Armee ist dein Friseur, das ist der Marketingchef von Facebook und der Taxifahrer. Ja, also das sind ganz normale Leute, und wie gesagt, fast 500.000 von 7 Millionen Menschen sind aktuell in dieses Kriegsgeschehen als Soldat oder Soldatin, es sind ja auch Frauen, aktiv involviert und können am normalen Alltag nicht teilnehmen. Und dann fliegen außerdem ja die ganze Zeit Raketen immer noch auch aus Gaza auf Israel. Ich glaube, sind mittlerweile irgendwelche 15.000 oder so Raketen. Und gleichzeitig sind eben über 100 Menschen immer noch in Geiselhaft. Dann sind enorm viele ja auch verletzt durch das Massaker am 7. Oktober. Aber nicht nur verletzt, sondern auch natürlich auch in Trauer, weil sie Menschen verloren haben. Und gleichzeitig geht das Leben so normal weiter, wie es den Menschen möglich ist. Mhm. Und das ist eine Spannung, die können sich ganz wenige vorstellen, dass ich morgens aufstehe, während mein Mann irgendwo an der libanesischen Grenze steht und kämpft, und ich die Kinder in die Schule bringe und dann zur Arbeit gehe, um das Geld zu verdienen für die Miete. Also solche Fragen wie, wer macht jetzt eigentlich die Care-Arbeit? Also das ist so eine Frage in Israel gerade zu stellen, könnte nicht absurder sein. Ja, also
Nein,
einfach
das,
nur mal um.
Das ist klar, das verstehe ich auch. Ich hoffe, das kann man auch sozusagen differenzieren, dass man natürlich Fragen aus einer privilegierten Perspektive einfach nur so stellen kann, sonst könnte man es nicht diskutieren. Das ist mir schon klar. Ich will, also ich hoffe nicht, dass ich das so angehört hat, als würde ich das vermischen wollen, nämlich gar nicht.
Nein, weiß ich doch überhaupt nicht, aber ich will das nur mal, das ist wichtig, das auch mal herauszustellen, dass es Menschen gibt, die sich diese Frage überhaupt nicht stellen können, ja, wo es einfach funktionieren muss, im Übrigen genauso wie bei Alleinerziehenden, auch eine Alleinerziehende kann sich diese Frage nicht stellen, ja, wer räumt die Spülmaschine aus? Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass das ich glaube, wichtig ist, dieser 7. Oktober hat den Nahen Osten wahrscheinlich so verändert wie viele, viele Ereignisse zuvor noch nicht. Also es ist einfach, das wird radikale Nachwirkungen haben für den gesamten Nahen Osten.
Ich meine, du hast vorhin schon gesagt, das sind ja auch Frauen beim Militär, also ungefähr 40% sind ja Frauen, die auch Militärdienst haben und damit auch vielleicht auch einen anderen Zugang zu diesem militarisierten und sich schützen müssen oder eben auch angreifen müssen Leben haben. Mir persönlich ging es schon nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sehr schlecht mit dieser Sprache, mit diesem martialischen, mit diesem Aufrüsten, mit dieser sozusagen so viele Bilder, die da auch in der Kommunikation entstanden sind. Und auch das wieder, ich will das nicht vergleichen damit, wenn man wirklich dort ist. Ich sage es nur, wie es mir ergangen ist. Aber mich würde trotzdem interessieren, jetzt nochmal so ein bisschen aus der weiblichen Perspektive, wie Frauen, die eben vielleicht auch durch ihre Biografien und dadurch, dass es normaler ist, dass man auch im Militärdienst ist, wie das besprochen wird oder wird die aktuelle Lage einfach gar nicht besprochen, weil man überleben muss?
Also Israel befindet sich ja ununterbrochen in einer Verteidigungsposition, und es gab immer wieder Angriffskriege in den letzten 80 Jahren. Und die israelische Gesellschaft ist deswegen auch eine Gesellschaft, die sich mit der europäischen so nicht vergleichen lässt. Militärdienst ist dort Muss. Frauen und Männer müssen zum Militär, Männer ein bisschen länger als Frauen. Frauen können dort alle Positionen im Militär einnehmen. Das war bis in die 90er Jahre nicht so. Dann gab es große Veränderungen, und heutzutage sind Frauen Pilotinnen und kämpfen übrigens auch als Combat Soldier, also als richtige Kämpfer sozusagen im Krieg. Und es gibt Also das ist keine pazifistische Gesellschaft. Das kann auch keine pazifistische Gesellschaft sein, weil Verteidigung bedeutet Überleben und sich nicht zu verteidigen bedeutet Tod. Und dementsprechend ist auch das Militär nicht etwas, wie man das so in deutschsprachigen, ne, das Böse oder so, sondern das Militär ist das Gute. Das Militär schützt uns, schützt unsere Kinder und unsere Alten. Und jeder Soldat, der freiwillig als Reservist aktuell die Grenzen schützt, ist enorm angesehen und anerkannt.
Ja, das ist schon etwas, was ein bisschen verständlich macht, vielleicht auch wie das Leben dort gelebt wird. Mina, abschließend dennoch eine kritische Frage. Israel selbst steht auch immer wieder in der Kritik, zuletzt auch von den Vereinten Nationen, dass es Militäreinsätze gibt, die eben auch und vor allem Zivilisten treffen. Du bist jetzt Jüdin, du hast einen deutschen Hintergrund, aber auch einen jüdischen. Was daran verstehst du und wann würdest du sagen, ist Kritik an Israel antisemitisch? Das ist eine Frage, die ich mir ganz oft stelle und ich kann sie ja gar nicht beantworten.
Wenn mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn zum Beispiel, wenn ich die aktuelle Lage in Gaza kritisiere, ohne die Verantwortung von Ägypten und der Hamas mitzusprechen und mitzudenken. Die aktuelle Lage in Gaza ist für die unschuldigen, und ich will nicht sagen die unschuldige Zivilbevölkerung, weil auch in Deutschland nicht jeder, der zivil war, unschuldig war. Ja? Zum Beispiel im Nationalsozialismus. Also es gibt ja auch Personen, die das System aufrechterhalten in einer Diktatur. Die sind Unterstützer der Diktatur und Unterstützer einer Diktatur sind für mich nicht Unschuldige, ja. Aber es gibt sehr viele auch unschuldige Zivilisten und natürlich Kinder und Menschen, die gegen die Hamas sind und die wollen, dass diese Terrororganisation gestürzt wird und dort ein normales Leben stattfinden kann. Und die tun mir unglaublich leid und ich wünsche mir jeden Tag für diese Personen, dass sie ein besseres Leben führen und dass sie nicht sterben. Also gleichzeitig ist es aber eben so, dass Gaza eine Grenze zu Ägypten hat, einem anderen arabischen Land. Und man nur mal Grenze zu Gaza von Ägypten googeln muss, um zu schauen, wie Ägypten sich so verhält. Die haben nämlich eine Mauer gebaut, nicht nur schon vorher, aber jetzt nochmal in den letzten Monaten. Da ist die ostdeutsche Mauer also die Berliner Mauer ein Joke dagegen. Und das sage ich als alte Ostberlinerin. Und solche Sachen, die muss man mitsprechen und mitdenken. Und dann ist da auch nichts antisemitisch dran. Man muss in der Lage sein, diesen geopolitischen Konflikt, der da herrscht, als geopolitischen Konflikt auch unbedingt zu begreifen.
Aber in dem Zusammenhang und in dieser Komplexität, wenn man das versucht, auch fair sozusagen mitzubenennen, dann kann man natürlich und muss man wahrscheinlich auch Israel kritisieren, nur nicht alleinstehend. So hätte ich jetzt verstanden.
Ja, genau. Also man kann jederzeit irgendwas kritisieren, aber man kann sozusagen nicht jemanden als zum Alleinschuldigen einer Situation machen. Und vor allem ist es wichtig, auch es gibt individuelle Verantwortung in einer Diktatur. Dazu hatte Hannah Arendt genug geschrieben. Und diese individuelle Verantwortung in einer Diktatur gilt für Palästinenser, Asiaten, Franzosen und Deutsche absolut gleichermaßen.
Ja, und dann sozusagen, und auch für Menschen in Israel, na klar.
Ja.
Okay, liebe Mirna, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe viel gelernt, ich habe schon viel gelernt durch die Lektüre des Buches, aber nicht alles habe ich mir eins zu eins komplett ganz vorne in meinem Kopf behalten. Aber es ist jedenfalls eine große Empfehlung. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einschätzungen.
Ich danke dir. Alles Liebe.
Von Judenlernen bei DTV ist es erschienen. Das verlinke ich natürlich in den Shownotes und sage auch bei euch noch ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Wie gesagt, wer noch mehr von Mirna und mir hören möchte, dem sei die Folge, ich glaube 38 eben, noch ganz kurz ans Herz gelegt. Und auch die verlinke ich in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gerne natürlich auch wieder Feedback über Instagram oder direkt auch per Mail. Und sonst wünsche ich euch noch eine gute Woche. Alles Liebe und Baba.